Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag in deutscher Sprache. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Nach den am Freitag und Samstag in Tschechien stattgefundenen Kommunalwahlen sowie der zweiten Runde der Ergänzungswahl zum Prager Senat nimmt heute die staatliche Wahlkommission eine detaillierte Auswertung der Wahlergebnisse vor. Bei den Senatswahlen hat die Regierungskoalition ihre vorherige knappe Mehrheit verloren. Auch die Kommunalwahlen bestätigten eine neue Tendenz. 54% der Sitze in den örtlichen Kommunen werden nunmehr von unabhängigen Kandidaten besetzt. In den Landkreisstädten ging die Demokratische Bürgerpartei ODS als Sieger hervor. Die Bürgerdemokraten sind auch im Senat wieder stärker vertreten. Sie stellen nahezu ein Drittel der Senatoren. Alle 27 neu gewählten Senatoren erhalten am 27. November ihr amtliches Beglaubigungsschreiben, sofern die Wahlen nicht vom obersten Gericht des Landes angefochten werden. Das tschechische Kabinett hat am Sonntagabend ein Gesetz gebilligt, das Militäreinheiten der Vereinigten Staaten eine Beteiligung an den Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen zur Bewachung des Luftraumes der Tschechischen Republik während des NATO-Gipfels Mitte November in Prag ermöglicht. Die Prager Regierung will zudem einen legislativen Notstand ausrufen, damit sich das Abgeordnetenhaus in einer schnellstmöglichen Zeitspanne mit dem Gesetzentwurf befassen kann. Eine weitere Rechtsnorm, die vom Kabinett verabschiedet wurde, ermöglicht SOS-Soldaten, sich im Rahmen einer Militärübung bereits ab dem 10. November auf tschechischem Gebiet aufzuhalten. Die Vorbereitung auf das Gipfeltreffen der Nordatlantischen Allianz ist das zentrale Thema der heutigen Sitzung des Sicherheitsrates der Tschechischen Republik. Die Mitglieder des Rates mit Premier Wladimir Spittl an der Spitze werden zudem eine Beurteilung vornehmen über den in der ersten Hälfte dieses Jahres erfolgten Einsatz tschechischer Soldaten bei den Friedensoperationen SFOR und KFOR im ehemaligen Jugoslawien. Die Europäische Union wird die nordböhmische Stadt Jablonec nad Nisou Gablonc beim Umbau des veralteten städtischen Messegeländes zu einem Zentrum der wirtschaftlichen Zusammenarbeit finanziell unterstützen. Diesbezüglich werde Jablonec gemeinsam mit der Europäischen Kommission bis Ende des Jahres in Brüssel ein finanzielles Memorandum unterzeichnen, teilte der Bürgermeister von Gablonc, Jiří Čechovský, heute der Nachrichtenagentur ČTK mit. Die EU wird den Umbau mit 2,25 Millionen Euro im Rahmen des Großprojektes Fahre CBC unterstützen, ergänzte Čechovský. Laut den Vorstellungen der Europäischen Kommission soll der Umbau innerhalb von 3 Jahren, das heißt bis spätestens Dezember 2005, abgeschlossen sein. Die tschechische Währung ist zu Beginn der neuen Geschäftswoche in ihrem Kursverhältnis zur europäischen Währung leicht angestiegen und wurde heute Morgen mit einem Wechselkurs von 30,7 Kronen für einen Euro gehandelt. Im weiteren Tagesverlauf war ihr Kursverhältnis jedoch wieder rückläufig, sodass sie gegen 10.30 Uhr wieder nahezu identisch mit dem Ausgangswert von 30,78 Kronen für einen Euro registriert wurde. Finanzexperten rechnen in dieser Woche mit einem konstanten Wechselkurs zwischen 30,65 bis 31 Kronen für einen Euro. Das waren die Meldungen. Unser Programm geht es weiter mit dem Tagesecho und Gerald Schubert.
Tagesecho.
Schönen Dank ins Nachrichtenstudio. Was erwartet Sie im heutigen Tagesecho? Im Mittelpunkt unseres aktuellen Beitragsblocks stehen natürlich die beiden Wahlgänge, die am vergangenen Wochenende in Tschechien stattgefunden haben, nämlich die zweite Runde der Senatswahlen und die Kommunalwahlen. Und wir gehen unter anderem wieder einmal auf die Vorbereitungen zum Prager NATO-Gipfel ein, die nun auch die Form eines neuen Gesetzes annehmen. Das und mehr erfahren Sie im nun folgenden Tagesecho, zu dem ich Ihnen viel Vergnügen wünsche. Wer in den letzten Tagen Radio Prag gehört hat, konnte sich bestimmt schon in den Nachrichten ein Bild vom politischen Hauptereignis des vergangenen Wochenendes machen. Und zwar, in der Tschechischen Republik fanden wieder Wahlen statt. Und diesmal waren es gleich zwei verschiedene Urnengänge. Zum einen nämlich handelte es sich um die zweite Runde der Senatswahlen, zum anderen wurden gleichzeitig im ganzen Land Kommunalwahlen abgehalten. Doch wenden wir uns zunächst den Senatswahlen zu. Anfangs eine kurze Reprise der wichtigsten Eckdaten. Bereits am vorvergangenen Wochenende fand die erste Runde der diesjährigen Wahlen zum Oberhaus des tschechischen Parlaments statt. Von den dortigen 81 Sitzen wurden turnusgemäß 27, also genau ein Drittel, neu vergeben. Ein einziger Kandidat schaffte den direkten Einzug. In den anderen 26 Wahlkreisen stellten sich die jeweils beiden stimmenstärksten Kandidaten am Freitag und Samstag einer Stichwahl. Das Endergebnis im Überblick: insgesamt 9 Senatoren von der Demokratischen Bürgerpartei ODS, 7 Sozialdemokraten, ein Christdemokrat, ein Unionist, ein Kommunist und 8 unabhängige Kandidaten wurden in den Senat gewählt. Soweit die trockenen Zahlen. Doch welche Bedeutung hat dieses Ergebnis für die politische Landschaft Tschechiens? Greifen wir die wichtigsten Schwerpunkte heraus. Erstens, wer sind die Sieger der Senatswahlen? Dass die ODS, also die Oppositionelle Demokratische Bürgerpartei von Václav Klaus, nicht schlecht abgeschnitten hat, darüber besteht bei vielen Beobachtern Einigkeit. Doch es gibt noch einen viel eindeutigeren Gewinner, und das sind die vielen unabhängigen Kandidaten, die nun einen Sitz im Senat erlangen konnten. Damit sind wir auch schon beim zweiten Schwerpunkt, nämlich den im Jänner anstehenden Präsidentschaftswahlen. Das tschechische Staatsoberhaupt wird von beiden Parlamentskammern, also auch von den Senatoren, gewählt. Das neue Kräfteverhältnis wird sich also auch dort niederschlagen. Wie? Das bleibt abzuwarten. Punkt 3. Die aus Sozialdemokraten, Christdemokraten und der Liberalen Freiheitsunion bestehende Regierungskoalition hat im Senat nun keine Mehrheit. Diese kann man sich aber mit Hilfe der unabhängigen Senatoren beschaffen. Und überdies kann der Senat ohnehin vom Abgeordnetenhaus überstimmt werden. Und viertens, aufsehenerregend war, dass sich zwischen den beiden Wahlgängern, zumindest auf regionaler Ebene, eine Annäherung der sozialdemokratischen CSSD und der kommunistischen KSČM abzeichnete. Premier Wladimir Spidla hatte empfohlen, in jenen Wahlkreisen, in denen die ODS einem, wie er sagte, linksgerichteten Kandidaten gegenüberstehe, eben links zu wählen. Und das heißt in der Praxis kommunistisch. Die KSČM hatte ihrerseits die sozialdemokratischen Kandidaten unterstützt, wo sie nicht selbst gegen einen solchen Antrat und sogar von einer historischen Übereinkunft mit der CSSD gesprochen. Spidla allerdings versuchte anschließend wieder zu relativieren. Eine solche historische Wende, wie sie die Kommunisten nun herbeiredeten, sei nicht in Sicht. Wahlempfehlungen auf regionaler Ebene dürfe man nicht überbewerten. Einstweilen erscheinen die Berührungsängste hier also doch noch zu hoch. Wie gesagt, in diesem Herbst wurden nicht nur 27 Senatoren gewählt. Die tschechischen Bürger haben am vergangenen Wochenende auch über die Besetzung von 62.494 Sitzen in Gemeindevertretungen entschieden. Markéta Maurová fasst die Ergebnisse zusammen.
Ein absoluter Sieg für die unabhängigen Kandidaten, eine mäßige Erhöhung des Durchschnittsalters in den Gemeindevertretungen auf 45 Jahre, mehr Frauen in der Kommunalpolitik, fast 23%. Auch dies sind Ergebnisse der Kommunalwahlen. Und wie sind sie für die einzelnen Parteien ausgegangen? Gleich am Anfang muss der Erfolg der Unabhängigen betont werden. Sie besetzen künftig mehr als die Hälfte aller Sitze in Gemeindevertretungen. Genauso wie in den vergangenen Jahren waren sie vor allem in kleineren Gemeinden erfolgreich. Von den herkömmlichen Parteien können die Bürger und Christdemokraten feiern. Die Demokratische Bürgerpartei ODS siegte in großen Städten, mancherorts sehr deutlich. Im Landesdurchschnitt gewann sie mehr als ein Viertel aller abgegebenen Stimmen. Zum Beispiel wird die ODS im Prager Magistrat höchstwahrscheinlich unter der Leitung von Pavel Bem 30 der insgesamt 70 Sitze innehaben. In der Hauptstadt kommt daher die Fortsetzung des Bündnisses mit den Sozialdemokraten oder aber eine Koalition mit den europäischen Demokraten in Frage. Das heißt mit der Partei des vor einigen Monaten zu Regie tretenden Oberbürgermeisters und ehemaligen ODS-Mitglieds Jan Kassel. Seine neu gegründete Partei erreichte als zweitstärkste Partei in der Hauptstadt einen riesigen Erfolg. Auf die Frage einer eventuellen Koalition antwortete Kassel:
Wir können nur unter der Voraussetzung mit der ODS zusammenarbeiten, dass eine direkte Verknüpfung jener Räte nicht fortgesetzt wird, die derzeit im Magistrat sind und denen wir ihre Bindungen und ihr nicht transparentes Verhalten vorwerfen. Pavel Bem ist in dieser Hinsicht ein neuer Mann im Prager Rathaus und wir können unter bestimmten Voraussetzungen zusammenarbeiten.
Auf dem Lande und in kleineren Städten bestätigte die Christlich-Demokratische Volksunion KDU-CSL ihre Stärke. Sie erhielt zwar weniger Stimmen als die Bürgerdemokraten, auf Mandate umgerechnet hält sie jedoch von allen politischen Parteien die höchste Zahl an Sitzen, und zwar 10%. Um 1% weniger Räte haben jeweils die Bürgerdemokraten und die Kommunisten KSČM. Die Sozialdemokratische Partei CSSD besitzt 8% der Sitze in Gemeindevertretungen. Einem Desaster kommt das Abschneiden der kleinsten Regierungspartei, der Freiheitsunion Demokratischen Union, gleich. Sie erwarb in den Kommunalwahlen nur 0,64%. Zum Beispiel in Brno kommen die Unionisten überhaupt nicht in den Stadtrat und in Prag erhielten sie lediglich 2 Sitze. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,3%, das heißt um 2% höher als vor 4 Jahren.
Die tschechische Regierung hat am Sonntagabend einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der den Schutz des tschechischen Luftraums durch das US-amerikanische Militär während des NATO-Gipfels in Prag ermöglichen soll. Weitere Informationen erfahren Sie aus dem folgenden Beitrag von Dagmar Geberlova.
Bis an die 52 US-amerikanischen Soldaten und 15 Flugzeuge sollen dem tschechischen Militär helfen, den Luftraum der Tschechischen Republik zu schützen. Die rechtlichen Bedingungen der Zusammenarbeit mit der US Air Force werden in dem gestern von der Regierung verabschiedeten Gesetz festgelegt. Warum das Gesetz erst jetzt, kurz vor dem Gipfeltreffen, kommt, dies beantwortete dem tschechischen Rundfunk-Innenminister Stanislav Gross.
Můj kolega Jaroslav Tvrdík se už někdy od dubna nebo od května snažil dosáhnout nějaké dohody.
Mein Kollege Jaroslav Tvrdík versuchte seit April oder Mai eine Einigung zu diesem Thema zu erzielen. Als er mit dem tschechischen Präsidenten in den USA zu Besuch war, war dies auch ein Verhandlungsthema. Aber trotzdem braucht man auch eine Antwort der anderen Seite. Solange diese nicht eindeutig war, konnte man nichts vorbereiten. Die Antwort kam erst jetzt und wir müssen deshalb jetzt auf diese etwas besondere Art reagieren.
Die USA schützten die Einstellung der Tschechischen Republik. Der Schutz eines anderen Staatsgebiets sei für beide Länder neu und es hätte zu dieser etwas zurückhaltenden Einstellung der Amerikaner geführt. Eine weitere Rechtsnorm soll den US-amerikanischen Soldaten ermöglichen, sich bereits ab dem 10. November im Rahmen einer Militärübung auf tschechischem Gebiet aufzuhalten. Vom 15. bis zum 30. November sollen sie dann den tschechischen Luftraum verteidigen. Die US-Flugzeuge bleiben unter der Führung der USA. Über ihren Einsatz muss allerdings Tschechien entscheiden, das auch verantwortlich für mögliche Schäden sein wird. Den Gesetzesvorschlag muss noch das Abgeordnetenhaus verabschieden. Es wird angenommen, dass die Abgeordneten zustimmen werden. Eine Ausnahme könnten möglicherweise die Kommunisten bilden, teilte ihr Chef Miroslav Grebeníček mit.
Die Biennale von Venedig wird im kommenden Jahr ihr 50. Jubiläum feiern. Sowohl die tschechische als auch die slowakische Republik planen, sich auf der bedeutenden internationalen Kunstausstellung zu präsentieren. Die Frage, die sich seit der Teilung der ehemaligen Tschechoslowakei in zwei souveräne Staaten stellte, war jedoch, wie die Nutzung des nach wie vor gemeinsamen Pavillons geregelt werden sollte. Am Mittwoch ist nun ein Vertrag unterzeichnet worden, der diese Frage lösen soll. Katrin Sliva berichtet.
Die Kulturminister beider Länder, Pavel Dostal und Robert Chmel, haben am Mittwoch einen Vertrag unterzeichnet, in dem das Nutzungsrecht für den Ausstellungspavillon auf der Biennale von Venedig geregelt ist. Erbaut worden ist dieser im Jahre 1924 von der Regierung der sogenannten Ersten Tschechoslowakischen Republik nach Entwürfen des Architekten Otakar Novotný. Bei der Teilung, die im Jahre 1993 vollzogen wurde, war das gemeinsame tschechoslowakische Eigentum aufgeteilt worden. Dabei bekam die Tschechische Republik 2/3 und die Slowakische Republik 1/3 des gemeinsamen Hab und Guts zugesprochen, da in der Tschechischen Republik bekanntlich fast doppelt so viele Menschen leben. Der Biennale Pavillon wurde bei der Auseinanderrechnung nicht berücksichtigt. In dem am Mittwoch von den Kulturministern unterzeichneten Vertrag heißt es, dass in Bezug auf die Nutzung des Pavillons beide Staaten gleichberechtigt sind. Pavel Dostal, der Kulturminister Tschechiens, hat die Hoffnung geäußert, dass diese Tatsache keinen Anlass dazu bietet, im Parlament auf Ablehnung zu stoßen, von dem das vorliegende Dokument noch ratifiziert werden muss. Dostal unterstrich gleichzeitig, dass er keinen Grund sieht, besagte Ausstellungsräume nicht Künstlern beider Länder zugänglich zu machen. Er erklärt seine Haltung.
Unsere Kulturen haben viele gemeinsame Wurzeln. Sie führen bereits seit Jahrhunderten eine Art Koexistenz. Sie beeinflussen sich gegenseitig, inspirieren sich und ich glaube, dass inzwischen auch die nationalen Launen, die in der Slowakei eine Zeit lang spürbar waren, keine Rolle mehr spielen. Zumindest lassen dies die letzten Wahlen vermuten. Dieser Vertrag bestätigt also lediglich, dass wir in kultureller Hinsicht, aber auch in politischer zusammengehören.
Und der slowakische Kulturminister Robert Chmel fügt hinzu,
Kultura naozaj nerozdeľuje a Čechov a Slovákov, myslím si, nikdy nerozdeľovala. U nás našťastie sa...
Wir haben keine gegensätzlichen Vorstellungen von Kultur und ich glaube, dass Tschechen und Slowaken sich in diesem Punkt auch früher nicht uneinig waren. Im Namen der kulturellen Identität werden bei uns glücklicherweise keine Konflikte geschürt oder Kriege geführt. Das Gegenteil ist der Fall. Uns verbindet die Kultur.
Man darf also gespannt sein, was sich die Künstler beider Länder für das Jubiläum der Biennale von Venedig einfallen lassen. Die Kulturminister haben angedeutet, dass durchaus auch gemeinsame Projekte vorgesehen sind.
Bei den diesjährigen Senatswahlen ist, wie eingangs bereits gesagt, eine Art gegenseitige Unterstützung zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten zustande gekommen, und zwar nach dem Motto Wählt links. Nun, wie sieht die tschechische politische Landschaft links von den Sozialdemokraten aus? Dieser Frage geht Jitka Mladková im folgenden Beitrag nach.
Kurz und bündig gesagt ist die politische Landschaft links von den Sozialdemokraten recht gut überschaubar, da sie lediglich von der KSČM als Nachfolgepartei der bis 1989 im Lande herrschenden Kommunisten dominiert wird. Ihre Mitgliederbasis ist zwar nach der Wende wesentlich geschrumpft, seit mehreren Jahren schon gilt jedoch die in beiden Parlamentskammern vertretene KSČM als eine der stabilsten Parteien im Lande. Ihre vielversprechenden Wahlprogramme finden nicht allein bei den eigenen 120.000 Mitgliedern, sondern auch bei zahlreichen Sympathisanten Resonanz, Tendenz steigend. Bei der letzten Parlamentswahl im diesjährigen Sommer kamen die Kommunisten auf 18,5% der Stimmen und wurden somit zur drittstärksten Partei, die im neu gewählten Abgeordnetenhaus 41 der insgesamt 200 Sitze belegen konnte, 17 mehr als in der vorangegangenen Legislaturperiode. In absoluten Zahlen ausgedrückt war die KSČM sogar die einzige Partei, die sich über den Zulauf von beinahe einer stolzen Viertelmillion neuer Wähler freuen konnte. Worauf ist der Stimmenanstieg für diese Partei, die nicht einmal auf das Attribut kommunistisch in ihrem Namen verzichten wollte, zurückzuführen? Eine Frage für Rudolf Kučera, Politologe und Dozent an der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Prager Karls-Universität.
Der Grund dafür ist nicht etwa der, dass die KSČM ein positives Programm oder neue Wege anbietet. Sie schlägt einfach Kapital aus den Fehlern und Versäumnissen der etablierten demokratischen Parteien und sammelt die Stimmen der unzufriedenen Wähler.
Diese sieht Kučera vor allem unter den enttäuschten Sympathisanten der ČSSD, die sich eine konsequente Umsetzung der sozialdemokratischen Vision eines Sozialstaates herbeisehnten. Dass Kommunisten allmählich auch in den Prozess politischer Entscheidungen einbezogen werden, wie dies zum Beispiel im Frühjahr bei der Verabschiedung einer Parlamentsresolution zur Unantastbarkeit der sogenannten Beneš-Dekrete zum Vorschein kam, deutet der Politologe Kučera als Ausdruck der Tatsache, dass hierzulande eine Art liberales Klima entstanden sei, wo manche Parteien glauben, dass sie wohl die Kommunisten für die Durchsetzung ihrer eigenen Ziele ausnutzen könnten. Zweckgebunden und gelegentlich gemeinsam zu votieren ist allerdings eine Sache. Eine offen deklarierte Zusammenarbeit mit den Kommunisten einzugehen oder mit ihnen auf der Regierungsebene sogar zu koalieren, hat hierzulande bisher keine demokratische Partei gewagt, nicht einmal die Sozialdemokraten. Für diese gibt es also am linken Flügel der Parteienlandschaft so gut wie gar keine Partner.
Soweit unser heutiges Tagesecho.
Heute am Mikrofon.
Willkommen nun zu Heute am Mikrofon. Unser Gast ist diesmal Daniel Kraft von der Brücke Most Stiftung. Er ist dort Assistent des Vorstandes und unter anderem zuständig für die Bereiche Kommunikation und Vernetzung, Erwachsenenfortbildung sowie die Homepage der Stiftung. Das Gespräch mit ihm führte Silja Schultheis.
Herr Kraft, von Anfang an gab es in der Brücke Most Stiftung seit der Gründung 1997 das Vorhaben, neben den beiden Büros in Dresden und Freiburg auch eine Außenstelle in Prag zu eröffnen. Jetzt ist die Zeit gekommen, seit diesem Jahr ist die Stiftung hier vertreten. Können Sie uns kurz beschreiben, welches die Arbeitsschwerpunkte der Brücke Most Stiftung in Prag sein werden?
Die momentanen Aufgaben der Außenstelle dort in der Stepanska 14 sind drei. Zum einen, uns ist es ganz wichtig, dass vor Ort in Tschechien eine Person ist, die auch den Kontakt zu den tschechischen Institutionen pflegen kann und die auch mit dieser Arbeit in dieser Außenstelle kleinere Projekte dort vorbereitet. Eine zweite Aufgabe dieses Büros ist es, dass dort ein Mitarbeiter sitzt, der an unserem deutsch-tschechischen Internetportal mitarbeitet. Die dritte Aufgabe des Büros ist die Mitarbeit an einer Ausstellung des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig über das Nachbarland Tschechien mit Recherchen vor Ort in Prag.
Sie haben es gerade schon angesprochen, das Tschechien-Portal im Internet. Das ist ja Ihr ganz persönliches Projekt, was Ihnen besonders am Herzen liegt und dem Sie sich auch in den letzten Monaten mit viel Engagement gewidmet haben. Vielleicht verraten Sie unseren Hörern kurz, welche Idee eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Portal und wie man das auch benutzen kann.
Ja, das Portal ist der Versuch, eine momentan noch bestehende Lücke im deutsch-tschechischen Bereich zu schließen. Der aufmerksame Internet-User wird feststellen, wenn er auf der Suche ist nach deutsch-tschechischen Themen, dass es doch in bestimmten Bereichen große Lücken bestehen. Da setzt Tschechien-Portal an oder aus tschechischer Perspektive Niemetzko-Portal an. Wir wollen eine offene, gemeinnützige und vor allen Dingen auch zweisprachige deutsch-tschechische Internetplattform schaffen, die eine Art zentraler Anlaufpunkt ist für alle deutsch-tschechischen Themen. Das sind zurzeit 9 Rubriken, mit denen wir uns dort beschäftigen. Das fängt im Bereich Kulturaustausch an und geht über den Bereich Politik und Gesellschaft bis hin zu dem Bereich Sport oder auch Touristik, Städte- und Gemeindekontakte. Ein Kerngedanke neben dieser Information ist es, dass auch die deutsch-tschechischen User auch mitwirken können in dem Projekt. Das heißt, man kann sich dort anmelden und kann eigene Informationen oder Beiträge und so weiter dort in das Portal einstellen, auf Deutsch oder Tschechisch. Und wir versuchen dann dafür zu sorgen, dass es in die jeweils andere Sprache übersetzt wird.
Also auch ein Diskussionsforum, wo man auch Beiträge kommentieren kann.
Ganz wichtig, jeder Beitrag dort steht zur Diskussion. Das unterstützt dieses deutsch-tschechische Internet-Diskussionsforum. Das ist eine Mailingliste, Dialog heißt die, wo wir per E-Mail untereinander auch schon mit ca. 220 deutschen und tschechischen Teilnehmern diskutieren.
Erklärtes Ziel der Stiftung ist es ja, ein offenes Forum für alle zu bieten, die eben an dieser interkulturellen Begegnung zwischen Tschechen und Deutschen interessiert sind. Wie schätzen Sie aus Ihrer bisherigen Erfahrung die Nachfrage nach einem solchen Angebot ein? Es wird ja oft gesagt, dass in Tschechien das Interesse an Deutschland größer ist als umgekehrt. Können Sie das bestätigen?
Ich kann das bedingt bestätigen. Es gibt sicherlich bestimmte Bereiche, da beobachten wir, dass auf der tschechischen Seite eine sehr große Nachfrage ist und auf der deutschen Seite, wenn man eher zögerlich ist. Das ist zum Beispiel der Bereich der Schulpartnerschaften. Auf der anderen Seite gibt es eine ganz starke Nachfrage beispielsweise nach Klassenfahrten nach Prag. Und da würde ich sagen, ist wahrscheinlich das touristische Interesse aus deutscher Perspektive doch auch fast stärker als das touristische Interesse aus Tschechien an Deutschland.
Welche Rolle kann überhaupt eine Stiftung wie Ihre für den deutsch-tschechischen Dialog spielen? Müssen Sie nicht manchmal auch etwas selbstkritisch feststellen, dass die besten Begegnungen meistens nicht auf institutioneller, sondern eher auf persönlicher Ebene erfolgen?
Richtig. Und deshalb kann ein Aspekt unserer Arbeit einfach sein, zu sagen, wir versuchen möglichst viele dieser persönlichen Begegnungen herzustellen. Also ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist ja die Bildung, also die Bildung und Begegnung, wo wir mit Lehrerfortbildungsseminaren, überhaupt mit Fortbildungsseminaren Menschen zusammenbringen, ein gewisses Rahmenprogramm dort anbieten, wo aber immer so viel Zeit ist, dass die Menschen sich auch oder die Teilnehmer sich untereinander treffen können, untereinander in Kontakt kommen. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
Inwieweit spielt eigentlich die politische Diskussion, also Stichwort Beneš-Dekrete, bei Ihrer Tätigkeit auch eine Rolle? Spiegelt sich das wieder? Gibt es da bestimmte Aufs und Abs?
Also es ist sicherlich so, dass wir das mitbekommen. Das ist natürlich, es wird diskutiert, es wird auch in diesen von mir schon angesprochenen E-Mail-Diskussionsforen diskutiert. Aber ich sage mal so, die eigentliche Arbeit, die wir machen, also die Bildungsarbeit, die Wanderung unserer Ausstellung der Domov Můj oder auch dieses Internetportal oder die tschechischen Kulturtage, das hat eigentlich mit den Beneš-Dekreten oder diesen Diskussionen überhaupt nichts zu tun. Aus unserer Perspektive ist das deutsch-tschechische Verhältnis besser denn je. Wir arbeiten so eng zusammen mit unzähligen tschechischen Initiativen und auch deutschen Initiativen, dass ich eigentlich dieses Schlechtreden des deutsch-tschechischen Verhältnisses nicht ganz nachvollziehen kann. In meinen Augen ist das ein politischer Diskurs, der dort stattfindet, der aber mit der eigentlichen Arbeit der zivilgesellschaftlichen Akteure, also von solchen Stiftungen, solchen Initiativen oder Vereinen, eigentlich nichts zu tun hat.
Sie werden Anfang nächsten Jahres nach Dresden ziehen und dort im Dresdner Büro als Projektkoordinator der Brücke Most Stiftung tätig sein. Bislang waren Sie in Freiburg. Hintergrund ist, wenn ich das richtig sehe, die enorme Ausweitung des Seminarbetriebs der Stiftung.
Das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass es uns gelungen ist, in diesem Jahr unsere Studienkapazitäten, also unsere Kapazitäten des Studienzentrums in Dresden erheblich zu erweitern. Und aufgrund dieser jetzt zur Verfügung stehenden baulichen Gegebenheiten wollen wir einfach da nächstes Jahr einen großen Schwerpunkt draufsetzen. Also Bildung, Begegnung, das ist für uns der Schwerpunkt im kommenden Jahr. Ich sag mal so ein Beispiel, was wir zum Beispiel im kommenden Jahr machen. Wir machen ein interkulturelles Seminar für Studierende, die planen, im jeweiligen Nachbarland zu studieren. Also da arbeiten wir zusammen beispielsweise mit dem Deutschen Zukunftsfonds oder auch mit der GFPS oder mit der Robert-Bosch-Stiftung.
Kurze abschließende Frage, was würden Sie sich am meisten für den deutsch-tschechischen Dialog beziehungsweise auch für die Zukunft der Brücke-Most-Stiftung wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass doch diese leidlichen politischen Diskussionen, die mit unserer eigentlichen Arbeit sehr wenig zu tun haben, endlich zu einem Ende kommen oder dass man sie so diskutieren kann, dass es wieder Sinn macht. Eng damit verbunden ist für mich ein zügiger Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union. Ich denke, dann wird auch für uns die Arbeit doch erheblich leichter werden und es werden sich einfach neue Perspektiven auftun, auf die ich mich sehr freue.
Herr Kraft, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Gern geschehen, Frau Schulte.
Sie hörten ein Gespräch mit Daniel Kraft von der Brücke Most Stiftung. Weitere Informationen zur Stiftung sowie zu dem im Gespräch erwähnten Tschechien-Portal und zur Dialog-Mailingliste finden Sie unter www.brücke-most-stiftung.de. Damit sind wir mit unserer heutigen Sendung am Ende angelangt. Wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller beteiligten Kollegen Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Radio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a